Hallihallo, ich bin's wieder, der Achim von den Bauimpulsen und ich habe heute jemand aus dem Schwarzwald dabei, den Geschäftsführenden Gesellschafter von Streit Software, den Michael Streit. Und warum? Das erfahren wir jetzt gleich in dem Podcast an mehreren Stellen. Meiner Meinung nach, weil sie eine ziemlich gute Philosophie fahren, wie sie Handwerker abholen und dass diese Software, ähnlich wie bei uns bei Memo-Meister ja auch, nie seinen Selbstzweck hat, sondern immer auch weitere Ziele verfolgen soll, die man manchmal aber vom Start her gar nicht kennt. Und deswegen habe ich gedacht, lade ich mal jemand ein, der so eine Software, und Streit ist, glaube ich, schon eine der verbreiterteren Softwareanbieter und auch historisch gesehen schon länger am Markt bestehenden, weil er Michael ist nämlich der Sohn seines Vaters. Wer es nicht wusste, jetzt weiß man, er ist 36 Jahre jung. Das bedeutet, die haben es geschafft, dort diese Software in die neue Generation zu transferieren, was wahrscheinlich nicht nur, da kann ich ihn gleich fragen, in der Software sich widerspiegelt, sondern auch eben im Mindset von dem einen oder anderen Thema, das man halt heute so hat. Schön, dass du da bist, Michael. Hi.
Hey, Achim. Schön, dass ich da sein darf.
Es ist mir eine Ehre, weil ich habe nicht so oft Softwareanbieter, muss ich sagen, im Podcast. Und da spreizt sich ja quasi die Philosophien komplett auf, ja. Von, du kennst diese ganze Microsoft, ich nenne das immer Microsoft Atoll, ja, weil die Microsoft mit Word, mit Excel, mit OneNote, mit Teams und das ganze Cloud-Ding ist ja auch so ein eigenes Zusammenwürfeln von vielen einzelnen Software-Tools, nur weil ein Name drüber steht, denken die Leute, das ist halt eins. Wie ist denn eure Philosophie ein Stück weit bei der Streit-Software? Was hat dein Papa damals in Anführungszeichen entdeckt? Warum hat er damit angefangen?
Ja, die Historie weiß jetzt nicht, wie weit ich da ausholen sollte. Der Ursprung des Unternehmens liegt eigentlich in einem Lieferant für Bürobedarf. Ist dann auch relativ stark gewachsen von der Nachkriegszeit bis dann zu den 80er, 90er Jahren. Das waren dann 450 Mitarbeiter irgendwann. Und mein Vater hat damals dann so die aufkommende Hardware-Zeit mitgemacht und hat dann auch, er erzählt da immer aus dieser Zeit so auch die ganz großen Disketten ausgeliefert etc. Da gibt es ganz witzige Geschichten eigentlich aus der Zeit und hat dann auch immer mehr angefangen, sich mit Software zu beschäftigen. Er selber ist Elektriker, ausgebildeter Elektriker und hat dann den Bedarf an Software erkannt. Hat dann erst mit zugekauften Produkten agiert in den 80er Jahren.
Ja, war so als Händler, ja, okay.
Ja, genau, ja. Und hat dann aber gemerkt, er hatte da selber gute Ideen, wie man das verbessern kann. Und so kam das dann Stück um Stück. Irgendwann hat man sich dann abgegrenzt vom ursprünglichen Unternehmen. Dieses Unternehmen gibt es jetzt weiterhin, aber wir sind dann damals mit 30 Mitarbeitern quasi in die Selbstständigkeit gegangen.
Spin-off, ein Spin-off.
Genau, sozusagen, genau.
Okay. Ja.
Und so ist das gekommen, ja.
Das heißt, das ist eine ganz coole Gründergeschichte, weil ihr einfach auch nah durch diese Bürotätigkeit nah am Bedarf gewesen seid.
Ja. Genau, ja.
Und dann ist natürlich, ja, aber ich meine, es geht ja jedem heute so. Man guckt sich Sachen an, denkt sich, warum ist es so schlecht? Das müsste doch besser gehen. Und ich glaube, viele Unternehmen gründen sich aus so einem Aspekt heraus. Streit als Software, für die, die es nicht kennen, ist eine Handwerker-Software, mit der man eigentlich alle kaufmännischen Prozesse abbilden kann. Vom Angebotserstellen über Warenwirtschaft und so weiter. Und das ist auch ein Teil des Problems, in Anführungszeichen, weil, also ich kenne ganz selten, also ich, ganz selten ist das falsche Wort, ich kenne ganz wenig Handwerker, die mit der Gründung ihres Unternehmens oder mit der Übernahme ihres Unternehmens aufwachen und sagen, boah, ich habe so Bock, hier die Prozesse alle sauber, hier digital abzubilden und so weiter und so fort, sondern die haben meistens mehr Lust, Kundenkontakt steht, glaube ich, ganz oben. Ja, Kundenlösungen finden, Kunden helfen, sein Sanierungsprojekt, sein Neubauprojekt einzutüten, Mitarbeiterführung, glaube ich, so Prozessanalysen, Prozesse umsetzen. Ich tue jetzt dem einen oder anderen Zuhörer vielleicht Unrecht, ja, aber ich glaube, das steht bei vielen nicht gerade ganz, ganz oben im Kurs. Aber auf der anderen Seite ist es unglaublich notwendig. Wie macht ihr das? Also wenn jetzt jemand auf euch zukommt und sagt, ich will meine Software wechseln oder ich überlege mir überhaupt, eine Software einzuführen, weil mein Papa, von dem ich das Unternehmen übernommen hat, vielleicht gar keine hatte. Wie geht ihr da vor am Anfang?
Also zuerst mal hat man ein Beratungsgespräch jetzt vor Ort, bevor man die Software dann vermietet oder verkauft, wo man einfach dann auch schaut, ob unsere Philosophie passt zu dem Unternehmen. Also wir zeigen sehr, sehr viel. Unsere Philosophie ist, dass wir jetzt auch oftmals dann zum Kunden vor Ort fahren, vor Ort dann uns den Fragen stellen, schauen, wie sind die Prozesse dort und dann schon in diesem Stadium einfach schauen, passt unsere Software so, wie sie ist und so, wie wir sie auch individualisieren können zu dem, was der Kunde an Bedürfnissen hat. Und wenn das dann passt, dann, klar, macht man einen gemeinsamen Vertrag und dann geht die Reise eigentlich erst so richtig los, ne? Man kann in so einem Vorgespräch, ist es unmöglich, irgendwo alles abzuklopfen, ganz im Detail, aber die groben Dinge kann man da schon abfragen, ob es grundsätzlich passt, das findet man dann schon raus, genau.
Wie ist denn deine Einschätzung dazu? Ich höre das immer wieder, es gibt ja verschiedene Wettbewerber, ja, sagen wir mal, zu eurem Produkt, wo man sagt, hey, das Gras ist auf der anderen Seite auch nicht unbedingt grüner, ja, sieht halt ein kleines bisschen anders aus. Wenn du diese Bedürfnisse, von denen du gerade gesprochen hast, was sind so die Kernbedürfnisse, wo du sagst, wenn jemand in die Richtung was machen möchte, haben wir eigentlich einen ganz guten Stand?
Also ich kann vielleicht von der anderen Seite mal anfangen, wo ich sage, dass ich glaube, dass wir nicht die richtigen Partner sind.
Ja, ist auch gut, ja.
Ja, ja. Ich glaube, wenn man es wirklich so haben möchte, dass man Digitalisierung so sieht, dass man eine digitale Rechnung raus und reinkriegen möchte und das mit möglichst wenig Schulung und Aufwand, da sind wir nicht die Richtigen, weil wir haben jetzt, glaube ich, über die Jahrzehnte ein relativ mächtiges Tool entwickelt, das sich auch anpassen kann an die individuellen Bedürfnisse, aber ich glaube, an den Punkt kommen wir dann auch, nachher noch. Das bedarf dann halt auch ein bisschen mehr, als zu sagen, ich lade mir jetzt irgendwie eine Software runter oder bediene die im Browser und los geht's. Also so läuft es halt leider nicht, aber das liegt einfach in dem Problem begründet, dass Unternehmensabläufe und Unternehmensführung halt einfach kein triviales Thema sind, sondern das ist einfach oftmals hochkomplex, auch schon bei kleineren Unternehmen. Das unterschätzt man manchmal ein bisschen, was da auch schon alles abgebildet wird, welche komplexen Prozesse es gibt. Und aus meiner Sicht ist es halt einfach notwendig, dass man da mit einem Partner ins Sparring geht und sich das anschaut, wie läuft es und einfach ein Stück Software hinschmeißen und sagen, so jetzt los geht's. Das funktioniert, also kann man mit uns auch machen, eine Rechnung kriegt man bei uns natürlich auch raus, aber ja, das ist jetzt einfach nicht unser primäres Ziel, sondern wir wollen die Betriebe dann schon auch in der Tiefe begleiten und ein bisschen mehr machen als das.
Ja, weil das ist ja auch zum Beispiel eins dieser Bedürfnisse, die ich immer wieder sehe, ist, wir haben ja alle, genauso wie du und ich, ja nur einmal unsere Lebenszeit, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Handwerksunternehmen mit seinem Handwerksunternehmer, also wahrscheinlich dem Zuhörer, der jetzt zuhört, ja auch so diese Perspektive hat, ich sage immer Opportunitätskosten. Also wenn ich das eine mit meiner Zeit mache, dann kann ich in der gleichen Zeit natürlich logischerweise nichts anderes machen. Und als einfaches Beispiel, die Art Projekte, die man macht, mit denen man sein Geld verdient. Ja, wenn ich das ganze Jahr ausgelastet bin und ich habe eine einigermaßen vernünftige Marge, dann fühlt sich das so an, als ob mein Unternehmen ziemlich gut läuft. Ja, ich schreibe mein Angebot, ich schreibe meine Rechnung, läuft so. Und wenn ich mich nicht umschaue, ich sehe es bei meinen Kindern, ja, da bin ich auf einmal 10 Jahre älter. So. Und dann habe ich 10 Jahre lang gefühlt, gut gearbeitet. Kundenfeedback war super. Ja, Mitarbeiter waren glücklich. Und ich habe meine Zeit mit Aufträgen verbracht, die vielleicht sogar mir auch gut gelegen sind. Und ich glaube, diese Betrachtungsweise, das macht ja auch fast keinem Spaß, diese Nachkalkulation, ist dieses Angebot oder sind diese Angebote, die ich hier abgebe, eigentlich in einem Range von einer guten Marge oder könnte ich das besser machen? Und diese Sichtweise, finde ich, ist eigentlich für jeden Zuhörer eine unglaublich wichtige Botschaft, einfach mal zurückzugehen und sagen, wenn ich jetzt in den letzten Jahren nur noch 20% von den Projekten gemacht hätte, also von den 20% besten Projekte gemacht hätte, würde ich denn da jetzt verstehen. Frage an euch, kann man mit eurer Software so Abschätzung machen, so nach dem Motto, wie viel Marge ziehe ich jetzt aus diesem Angebot raus, wenn ich das so abschicken würde?
Ja, definitiv. Also das ist eine absolute Kernfunktionalität. Darauf zahlen auch ganz viele Funktionalitäten ein. Jetzt gerade die Nachkalkulation, die du genannt hast, ist wirklich so eine Kernfunktionalität. Wenn man sagt, man kalkuliert ein Projekt, kann dann vergleichen, wie die kalkulierten Werte sind, wie die Aufmaßwerte sind, wie dann auch die tatsächlichen Werte sind, die reingeflossen sind, materialseitig. Auch die Zeiterfassung spielt dann damit rein. Also das ist alles ein ganz verzahntes System, wo dann am Ende natürlich eines der Hauptziele ist, genau abschätzen zu können, wie, wenn ich so und so kalkuliere, wie viel Marge habe ich am Ende bei diesem Projekt? Ne?
Das soll ich die Rechnung gar nicht, dieses Angebot so gar nicht rausschicken, weil es vielleicht. Ich gehe aber dann nochmal auch einen Schritt zurück, weil ich es gestern erst hatte. Da habe ich mit einem Kunden von mir gesprochen. Grüße raus jetzt an Jens an der Stelle. Ich weiß, der ist auch fleißiger Podcast-Hörer und der hat tatsächlich auch dieses Thema, wenn du merkst, mit welchen Kundenprojekten du wie viel Marge machst und merkst, dass dir das auch Spaß macht, das sind immer so verschiedene Komponenten, dann dich halt auch hinstellen und sagen, ich muss mich unternehmerisch bewegen und nicht nur die nächste Ausschreibung mitmachen, ja, oder der nächste Kunde, der anruft, sondern mich unternehmerisch bewegen und sagen, was muss ich denn tun, damit mein Unternehmen sich so ausrichtet, dass ich öfters Angebote rausgebe, wo die Marge halt schön ist und es trotzdem der Mannschaft liegt und trotzdem Spaß macht. Du hast mir gesagt, es gibt so eine Kausalkette, wo da so losgeht von, wenn jemand kommt, was man alles so machen kann, bis hin zu, ich kenne das ja bei mir, weiß auch, ich glaube, diese Endausbaustufe, ja, wann erreicht ein Handwerker die Endausbaustufe? Wie ist es bei euch? Also, ich kann mir vorstellen, aber das ist auch nicht jeder, selbst wenn er engagiert ist, sagt, okay, ich mache alles perfekt, 100%, so wie die Software dafür ausgelegt ist.
Das gibt es. Also, perfekt gibt es, glaube ich, nicht. Also das ist, glaube ich, utopisch, wenn man 60-70% der Funktionalität nutzt, ist man schon ganz, ganz weit vorne und hat wirklich wahrscheinlich dann so gut wie alles digitalisiert mit Workflows etc., ne? Also mit komplexen Workflows, die man individuell zugeschnitten hat und so. Das ist dann die Endausbaustufe, machen aber auch wirklich sehr, sehr viele. Ne? Aber knapp 100%, das ist nicht zu erreichen in der Software, aber mit 60-70% erreicht man wahrscheinlich einen Digitalisierungsgrad im Unternehmen von 80-90%, die betrieblichen Abläufe. Das, da kann man schon sehr, sehr, sehr viel machen damit, ja.
Wie ist das, wenn ich jetzt schon mal so einen Chef von so einer Handwerkersoftware hier am Mikrofon habe, wenn die zum Start reinkommen, ja, und damit loslegen?
Ja.
Und man, sagen wir mal, dieses Grundbedürfnis erledigt hat, ja. So nach dem Motto, jetzt schreibe ich mein Angebot, jetzt mache ich meine Rechnung, jetzt habe ich meine Lieferanten, ein bisschen Warenwirtschaft mit drin, vielleicht sogar so ein bisschen Mitarbeiterkompetenzen eingepflegt und wo ich sage, okay, ich weiß jetzt, wer kann was, wer verdient wie viel Vollkosten in die Richtung. Gibt es da nicht irgendwann so ein Sättigungs, wo sie sagen, hey, ist eigentlich total geil, ich weiß, er könnte viel mehr machen, aber Fokus vom Chef wandert, ja, der sagt, der Software passt jetzt mache ich mein Lager neu oder jetzt hole ich mir Memo-Meister oder jetzt gucke ich, dass ich meine Arbeitgebermarke auf Vordermann kriege. Wie schafft ihr es da, am Ball zu bleiben?
Ich glaube, die Anwendungsfälle sind so unendlich und das Wissen, also ich kann dir da jetzt auch nicht alle sagen, aber da kommen ja unsere Berater ins Spiel, die sehen so viele Sachen, die gut oder schlecht laufen beim Kunden draußen, ein Sättigungseffekt, also wo, dass man an einen Punkt kommt, wo man sagt, jetzt können wir nichts mehr machen, habe ich bisher noch gar nie gesehen. Also du musst ja mal überlegen, was du alles machen kannst. Ne? Du beginnst natürlich mit dem Thema Rechnen, Rechnung schreiben, kalkulieren. Ne? Mhm. Zeiterfassung hört sich jetzt einfach an, aber ist auch bei manchen Betrieben eine sehr, sehr komplexe Sache. Dann Nachkalkulation, Auswertung ist ja dann auch ein Thema, dass man auch die Auswertung anpasst auf die Bedürfnisse des Unternehmens, die dann rausbekommt. Dann hat man vielleicht auch noch Wartungskunden. Das ist ja dann auch nicht einfach so trivial mal abgehandelt. Du hast jetzt gerade gesagt, ja, jetzt bin ich fertig und dann mache ich mein Lager, aber das Lager kann man genauso, also sollte man den Einkaufsprozess mit uns macht, auch das Lager mit uns machen. Und dann beginnt man halt irgendwann mal mit den ersten Workflows. Wir nutzen das unser Modul, was wir da programmiert haben, selbst. Also da geht es dann los mit dem Klassiker der Rechnungseingangsprüfung. Aber um da jetzt auch schon mal die Individualität so ein bisschen darzustellen, da geht es halt los mit dem Thema, die Prüfung geht vom Projektleiter und vielleicht bei einem gewissen Betrag noch dann zu der Geschäftsleitung. Und wenn die beiden gesagt haben, dann kann man die Rechnung freigeben. Aber wenn ich dir mal unsere Ablaufpläne zeigen würde, was manche Unternehmen da an Genehmigungsprozess dahinter haben, ne? Also da gehst du einige Wege ab, ne? Aber also speziell dann für sie, deren individuellen Weg dann abgebildet mit einem Workflow-Management. Das ist dann so im Moment so ein bisschen die Königsdisziplin, und da ist einfach die Vielfalt an dem, was man tun kann, einfach eigentlich unendlich. Zum Beispiel jetzt auch kann man sich den Onboarding-Prozess innerhalb von einem Workflow anlegen bei uns. Mhm. Oder man sagt, also jetzt nur Beispiele, um ein bisschen die Kreativität anzuregen, was man alles tun kann. Wenn irgendwie die Schlussrechnung beim Projekt geschrieben ist, dann bekommt der Projektleiter und der Chef dann wenn man auf diesen Knopf drückt, dann direkt den Soll-Ist-Vergleich. Wie ist tatsächlich jetzt die Marge gewesen? Ne? Man kalkuliert ja vorwärtsgerichtet, und dann rückwärtsgerichtet sieht man dann, wie viele Zeiten sind drauf geflossen, wie viel Material haben wir tatsächlich verbraucht, was dann auf dieses Projekt gebucht worden ist. Und dann am Ende, wenn dann die Rechnung geschrieben wird, hat man halt automatisch dann den Soll-Ist-Vergleich irgendwo im Posteingang, im Outlook. Ne? Und sind jetzt nur ein paar kleine Beispiele, wo ich anregen möchte, dass dann der Kreativität da wirklich fast keine Grenzen gesetzt sind. Und wenn man die Basics umgesetzt hat, dann kommen die richtig coolen Sachen. Ne?
Das, ja. Das würde ich an deiner Stelle jetzt genauso sagen. Aber weil einfach spitz da reingefragt, es nicht jeder Prozess, den man da so hat, ja, in seiner alten Welt, wenn euer Berater kommt, ist ja vielleicht einer, wo man sagt, hey, das wäre jetzt total schlau, den 1:1 digital in auch wenn sie Spaß machen, ja, und auch wenn sie vielleicht sogar nachher zum großen Teil auch automatisierbar sind, zu sagen, hey, das kann man zwar machen, aber so arbeitet man eigentlich nicht. Also die Frage ist, hilft der Berater mir in meinem Unternehmen auch die Software vielleicht so zu betrachten, so nach dem Motto, wir könnten es machen, aber ich würde ja an dir an der Stelle sagen, änder deine Positionierung, oder jetzt bei dem Beispiel von dir, änder diesen Freigabeprozess, weil offensichtlich könnte, also ja, einen Haaren herbeigezogen, aber es könnte ja sein, dass da Vertrauen fehlt, ja? Ja. Dass da an Erwartungshaltung vom Management oder aus historischer Sicht, weil der Papa vom Papa schon die Freigabe oder die Oma die Freigabe damals immer über den Tisch hat laufen lassen, auf einmal hat man so Legacy, so Erbe von
Generation vorher. Weißt du, was du meinst, ja.
Da denke ich doch, wenn ein Berater kommt und mich berät, wäre es doch total geil, wenn er dann auch sagen würde, ja, kann man zwar so machen, würde ich aber nicht, weil wir kriegen das viel einfacher hin. Wir machen das jetzt so.
Ja, aber da sprichst du eigentlich genau den Punkt an, wo auch so ein bisschen die Überschrift dieser Podcast-Folge auch ist. Ne? Das ist ja genau das, wo ich den ganz großen Mehrwert unserer Berater sehe. Also wenn ich mir das vorstelle, ich hätte einen Handwerksbetrieb und ich könnte mir jemanden ins Haus holen, der hat wirklich schon hunderte Betriebe gesehen und hat gesehen, was gut und was schlecht läuft. Das ist ja die Essenz dessen, was jetzt die Kollegen eigentlich machen. Und das hat ein Berater bei uns alles im Kopf und kann genau das tun, was du jetzt gesagt hast. Ne? Zu sagen, klar, wir können das so machen, aber ich meine, der bisschen ausgelutschte Satz, den man dazu sagen kann, ist, ein schlechter Prozess bleibt auch digital ein schlechter Prozess, auch wenn er schneller digital durchläuft und vielleicht ein bisschen transparenter ist. Aber ich sehe eine unserer Hauptaufgaben eigentlich, dass wir wirklich beratend, also nicht bevormundend, aber beratend sind. Ja, lieber Kunde, du könntest es auch anders tun. Ich hätte ein paar Vorschläge für dich, wie es ginge, wenn du es so umsetzen möchtest. Bleib mal dabei. Ne? So stelle ich mir das Thema Beratung vor, dass man einfach Optionen aufzeigt, wie man es vielleicht auch noch anders lösen könnte. Und das ist einfach so eines der größten Assets, das wir bieten können, nämlich unsere langjährige Branchenerfahrung. Wir haben hier Kollegen, die sind teilweise schon 30 Jahrzehnte, 30 Jahre oder 3 Jahrzehnte.
300 Jahre, genau.
Das ist ja ein bisschen arg, ja.
Ein Dinosaurier, ja. Nee, genau. Ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, die sind wirklich schon so lange bei uns und die kennen das Handwerk einfach in- und auswendig und die Prozesse im Handwerk. Und ich finde das so wertvoll. Und wenn ich jetzt mit Beratern spreche, ist auch das wirklich einer der häufigsten Sätze, die jetzt vom Kunden fällt. Ja, lieber Berater, wie machen das denn andere? Also sag mir doch mal, wie machen das denn andere? Ne? Das ist die größte Neugier des Kunden an der Stelle. Und das kann ich voll nachvollziehen. Ich wäre zu 100% genauso, ja.
Ja, das ich bin hier auch so, bin auch gerade an so einer Softwareentscheidung für uns und da wäre genau das der Punkt. Wir haben vor 3 Jahren haben wir bei uns was Ähnliches gemacht, ein Kickstart-Onboarding. Also wenn jemand zu uns kommt, sagt, wie geht das denn mit MemoMeister? Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen erstmal verstehen, wie ihr arbeitet und wie ihr das machen wollt. Und die größten Blockaden ist wahrscheinlich bei euch auch so, vermute ich mal, unterstelle ich dir. Das wäre jetzt eine Frage, die dann anschließt. Die größten Blockaden sind nachher die Mitarbeiter, die es machen sollen, ob die es verstehen, ob die es gern machen, ob die, ich sage immer, Spaß ist einfach, kriegen wir zum Glück nicht mehr oft, aber wir haben früher manchmal so Excel-Tabellen bekommen von Softwareberatern, so nach dem Motto, kann eure Software das? Ja, und dann musst du so ganz viele Häkchen setzen, sagen, ja, wir können Aufgaben, wir können bla 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 bla. Und dann schicke ich die Excel zurück und sage, ich habe nochmal eine Spalte eingefügt mit Herzchen daneben. Weil wenn du eine Software hast, wo du sagst, die kann das zwar alles, aber die Leute haben keine Lust, das zu bedienen, weil sie den Sinn nicht verstehen oder weil es zu komplex ist oder weil sie den Prozess insgesamt vielleicht sogar in Frage stellen, bewusst oder unterbewusst, dann bringt das nichts, wenn danach einer kommt und sagt, ich habe es rausgefunden, das ist die beste Software für euch. Und dann benutzen die Leute nachher nicht. Wie ist es bei euch?
Genau. Genau. Am Ende geht es halt einfach auch um die Menschen, die diesen Prozess dann digital umsetzen sollen. Und auch da muss ich nochmal auf den Punkt zurückkommen. Was gibt es Besseres, als jemand mit den stärksten Argumenten in der Tasche für diese Entscheidung bei sich vor Ort zu haben? Also, das ist so das Thema, der Chef beschäftigt sich natürlich damit, dass Prozessoptimierung notwendig ist, trifft dann eine Entscheidung für eine Software, die er auswählt. Aber diesen Prozess in die Mannschaft zu bringen, zu sagen, dass diese Entscheidung ist vernünftig aus Grund A, B und C, das kann halt wirklich der Berater vor Ort, und da haben wir auch oft Gespräche jetzt intern mit den Beratern, die dann sagen, ich sehe dann wirklich einen Mitarbeiter, sehe dessen Arbeitsweise, wie er bisher arbeitet, jetzt ob digital oder mit Ordnern, und kann ihm dann direkt on the spot sagen, hey, wenn du das bei uns in der Software so und so umsetzt, dann sparst du dir wirklich pro Tag irgendwie 20-30%, ne? Und im Nachgang hat es dann für die Kollegen den und den, also es ist eine Win-Win-Situation für alle. Ne? Du sparst dir Zeit, der Kollege hat im Nachgang den Prozess digital. Oftmals ist auch das Thema, dass die Monteure draußen dann das Gefühl haben, ja, jetzt sollen wir die Büroarbeit erledigen, wir alles dokumentieren. Aber wenn dann der Berater draußen sagt, ja, aber Moment, Vorteil X, Y, Z ist für dich auch dabei. Ne? Also jetzt hat mir auch einer vor kurzem erzählt, dass ein Monteur extra reingekommen ist und gesagt hat, vielen Dank an dich persönlich jetzt, lieber Streitberater, weil wegen dir bin ich eine halbe Stunde früher zu Hause, weil ich bin normalerweise abends immer noch da gesessen und die Leitlinie war, wenn nicht alle Aufträge geschrieben sind, geht keiner nach Hause, und das hat dem Herrn dann jeden Tag eine halbe Stunde gebracht. Und dann sind am Ende alle glücklich. Und ja, wenn ich jetzt Chef von einer Handwerkerfirma wäre, dann würde ich mir einfach diese Überzeugungsarbeit dann auch mit ins Haus holen, zu sagen, Change Management Prozess.
Der Prophet im eigenen Land, ja, ja.
Ja, ja, das kenne ich genau, sehr gut. Das ist das Thema, ja.
Ja, das ist ganz lustig, weil dieses Beispiel mit diesem, du hast ja auch eine Produktivitätssteigerung, weil am Ende ist ja bei vielen Mitarbeitern gar nicht die Zeit, weil die Zeit verbringen sie ja dann mit was anderem.
Genau, ja.
Also die Arbeitszeit ist ja, egal wie du es politisch siehst, sagen wir mal im Schnitt so 8 Stunden, egal ob man jetzt eine Teilzeit hat oder sonst irgendwas, ja, aber der Mitarbeiter kommt, arbeitet seine Zeit und geht wieder. Meistens sind es ja bloß die Unternehmer selbst, die sagen, hey, hier ist eine Produktivitätssteigerung ja total wertvoll, weil wenn ich dann fertig bin mit der einen Aufgabe als Mitarbeiter, kommt ja die nächste. Wir haben es bei uns einfach in die Richtung auch gesagt, du kannst dich mehr auf die Dinge konzentrieren, die dir Spaß machen, weil die Dinge, die dir keinen Spaß machen, die können wir durch das Digitalisieren wegbringen. Das ist jetzt eine Anekdote bei mir. Ja, das war die Mutter von quasi dem Handwerker, der den Laden übernommen hat von seinen Eltern. Die Mutter hat gesagt, ja, aber mir macht es so Spaß, das auszudrucken, weil dann laufe ich zum Drucker und auf dem Weg zum Drucker, dann treffe ich ja nochmal 3 Leute und dann denke ich mir, ja, wenn das das Ziel ist und du sagst, ich will nicht digitalisieren, weil mir fehlt der persönliche Austausch, dann können wir vielleicht den auf eine nächste Stufe stellen und sagen, mach doch einmal in der Woche ein gemeinsames Frühstück. Ja, wo du sagst, hey, wir haben Produktivitätssteigerung und wenn dir das Spaß macht oder wenn dir das danach abgeht oder sagt deinen Mitarbeitern 2-mal die Woche gemeinsames Mittagessen oder was auch immer, aber halt doch die anderen nicht von der Arbeit ab, dadurch, dass du Lust hast, zum Drucker zu laufen. Das war so.
Genau, ja. Ja, aber ich habe noch einen Punkt. Es ist nicht, also klar, du hast recht mit der Aussage, 8 Stunden bleiben 8 Stunden. Auch wenn man jetzt aus 8 Stunden 6 gemacht hat, dann ist man ja trotzdem wahrscheinlich die anderen gesparten 2 Stunden noch mit was anderem beschäftigt. Da hast du vollkommen recht. Aber es geht doch auch so ein bisschen um Mitarbeiterzufriedenheit. Und ich war jetzt in den Anfangsjahren, war ich sehr oft bei Handwerksbetrieben auch mit dabei. Und ich habe so richtig die Anspannung dann auch gespürt. Wenn Dinge unorganisiert sind, dann kommt jemand fluchend rein und sagt, wieder was vergessen und Druck vom Kunden. Und es ist einfach so auch ein Stück weit Überforderung an manchen Stellen da zu spüren gewesen, was dann natürlich auch, sag mal, stimmungsmäßig dann nicht so toll war. Und ich glaube, das ist auch ein weiterer Faktor, dass jeder Mitarbeiter doch eigentlich gern in einem gut organisierten, in einem Arbeitsumfeld lebt, wo er auch irgendwie dann guten Gewissens nach Hause gehen kann und sagen kann, ja, ich hab alles im Blick. Ich glaube, es passt, wenn ich morgen ins Büro komme, ist da nicht das Chaos ausgebrochen, sondern das läuft alles seine geregelten Bahnen. Und das, finde ich, ist auch was wert.
Das ist sogar sehr, sehr viel wert. Und das, wenn du so erzählst mir hier, da kommt mir direkt der Ruben Kaltenbach in den Kopf mit seinem Stärkencoach. Weil ich glaube, fast kein Handwerkerchef in dem Umfeld dann in seiner Stärke leben würde. Ja. Weil er sagt, hey, ich muss das alles organisieren, das liegt mir aber nicht. Ich bin eher im Kundenkontakt oder ich mache halt andere Sachen wesentlich schneller, besser, effizienter, produktiver, mit mehr Freude, wenn ich morgens aufstehe und mir denke, oh, ich muss jetzt wieder 30 Angebote schreiben, da habe ich vielleicht keinen Bock. Aber wenn ich denke, hey, ich fahre heute 2 Baustellen ab und dort kriege ich höchstwahrscheinlich wieder 100.000 Euro Umsatz, weil das ziemlich coole Bäder sind, die man da machen dürfen, und dann blühst du auf. Ja, da glaube ich auch, dass da ein Stück weit dann das sichtbar wird in dem Beispiel, wo du gesagt hast, ja, du kommst zu so einem Handwerksunternehmen, machst Ding Dong, läufst rein und hast das Gefühl, dieses Organisationstalent fehlt hier, ja. Der hat aber offensichtlich ein Händchen für ein paar richtig coole Dinge, aber das Talent der Organisation fehlt. Und das sehe ich oft bei Unternehmen, die dann ein bisschen gewachsen sind, dass der Unternehmer selbst das für sich irgendwann erkannt hat und gesagt, das ist nicht meine Stärke, ich brauche jemanden bei mir, ein Prokurist oder jemand, eine rechte Hand, oder ich muss mir einen Meister einstellen oder ich muss einen Softwareberater holen, der mir hilft, dass ich mich damit nicht beschäftigen muss, weil es mir offensichtlich nicht liegt, weil es mir keinen Spaß macht. Das ist so meine Beobachtung da. Ich habe dich ja auch eingeladen, weil du mir auch im Vorgespräch, ich habe dich eingeladen, weil wir ja auch ein paar gemeinsame Kunden haben und du mir auch gesagt hast, hey Achim, das, was ihr mit Miromeister macht, das werden wir so in die Richtung nie abbilden können. Ja. Nur als kleine Anekdote da dazu, ihr fokussiert euch, und das ist, glaube ich, auch eine Stärke zu wissen, was mache ich nicht, ihr fokussiert euch ganz klar auf diese internen kaufmännischen Prozesse, oder?
Also ich würde es jetzt nicht auf interne kaufmännische Prozesse beschränken. Wir haben schon auch Baustellen spezifische Funktionen und das eigentlich gar nicht zu wenig. Mhm. Ich denke nur, wir haben auch eine Baudokumentation, die aber jetzt den Ansprüchen von euren Kunden wahrscheinlich nicht ganz genügen wird. Das heißt, wenn es dann wirklich ganz in die Tiefe geht, dann sagen wir, das ist nicht mehr unser Ding. Aber jetzt auch den Baustellenprozess zu begleiten, die mobile Auftragsabwicklung, CRM-Funktionalitäten, auch die Bestellung vom von der Baustelle zum Beispiel, die Lager, also die mobile Lagerverwaltung etc. Das sind schon alles Dinge, die haben wir auf.
Muss ja auch. Sonst kannst du ja nachher keine Nachkalkulation machen, logischerweise.
Ja, genau. Zeiterfassung und so, darüber müssen wir schon gar nicht sprechen. Auch die Baustellen, das Aufmaß etc. Das sind schon alles Themen, wo wir sagen, das gehört für uns eigentlich, egal jetzt ob mobil auf der Baustelle oder im Büro, zu einem gesamtheitlichen Bild zusammen. Aber irgendwo gibt es dann immer die Grenzen, wo man sagt, wir sind 150 Mitarbeiter und da muss man auch wissen, ab wann man stoppt. Aber ich habe das Gefühl, dass das eigentlich ganz gut so läuft. Ja, und da habe ich dann auch Spezialanbieter auf jeden Fall. Vollste Berechtigung, ja.
Ich hab noch ein, zwei Fragen auf meinem Zettel stehen. Und zwar eine, die mir aufgekommen ist in unserem Gespräch. Du kennst ja diesen guten, lieben, sagen wir mal, dem sehr, sehr viel Innovation zugeschrieben worden ist, Steve Jobs, ja, der, als er das iPhone erfunden hat, in Anführungszeichen, hat er ja auch gesagt, hey, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, ja. Du bist ja 8 Jahre jünger wie ich, lass mal kurz überlegen. Dann, der kam ja und du konntest ja keinen Copy and Paste machen im iPhone. Du konntest ja super viel nicht machen. Ja, das iPhone 1, das war aber trotzdem ein mega Erfolg. Die Geschichte zeigt's ja. Aber der hat ja diesen Satz geprägt, ja, mach's einfach. Mhm. Und da würde ich gerne nochmal reingehen zu sagen, okay, weil so eine Software, die wie eure, bildet eine unglaublich große Komplexität ab. Und wie kriegt ihr diesen Spagat dann hin, zu sagen, hey, aber es muss halt irgendwie doch am Ende des Tages einfach sein?
Ja, also ich glaube halt, bei einem Konsumergut wie einem Handy ist es natürlich so, das muss jeder in die Hand nehmen können und sich das Ding selber beibringen können. Da hat der Herr Jobs mit Sicherheit vollkommen recht gehabt. Mhm. Die andere Frage ist natürlich, ob bei einem Also man darf das nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen, welchen Komplexitätsgrad man abbilden muss in der Betriebsführung. Also wenn man den Anspruch haben möchte, dass man wirklich digital seinen Betrieb führen möchte, welche Verzahnung das ineinander hat. Also sage ich jetzt was vielleicht nicht jeder gerne hören wird, aber ist es aus meiner Sicht eine absolute Utopie. Also es ist unmöglich, sich das alles selbst beizubringen, finde ich. Natürlich kann man da versuchen, so intuitiv wie möglich zu sein und, keine Ahnung, vielleicht eine Rechnung selbst rauszubekommen. Aber wenn man den kompletten Betriebsablauf planen soll, dann ist es halt einfach was komplett anderes, als ein iPhone zu haben, wo ich irgendwie meine App runterlade und den Browser benutze oder so. Das hat einfach ganz verschiedene Ligen und ich halte auch nichts von dem Versprechen zu sagen, Software runterladen und da kommt eigentlich wieder der Bogen, Software runterladen und mit der Software bist du jetzt alleine erfolgreich in diesem riesen Komplex Unternehmensführung, was man da alles tun kann. Da bin ich einfach absolut nicht der Überzeugung und halte das auch für ein Stück weit für ein Marketinginstrument, aber
Doch, das kann ich ein Stück weit nachvollziehen, weil du hast so viel regulatorische, rechtliche Themen, sagen wir mal, allein das, was dein Steuerberater von dir möchte, von deinem Finanzbuchhalter möchte. Und da glaube ich auch, dass es das Versprechen der einfachen Antwort auf eine komplexe Frage oft populistisch ist, ja. Und wenn ich jetzt mir das so betrachte, einen Schlussstrich drunter ziehen, glaube ich, ist der Weg, den ihr da geht, den wir gehen, die Leute abholen, wo sie stehen, die Prozesse begleiten, die Mitarbeiter mitnehmen, die Mehrwerte, die man bringt, zu kommunizieren, nicht nur an den Entscheider, sondern eben auch, so wie du das Beispiel mit dem Monteur gesagt hast, an den drunterliegenden Mitarbeiter. Dann habe ich noch was anderes auf dem Schirm und es bezieht sich ein kleines bisschen auf die, sagen wir mal, die mittelfristige, fernere Zukunft, ja. Also Schnittstellen, KI-Themen, das ist auch im Prinzip eine gleiche Kerbe, oft populistisch, so nach dem Motto, ist ja kein Problem, da fragst du halt die KI. Ja, wie ist da eure aktuelle Einschätzung dazu oder deine aktuelle Einschätzung dazu? Was wird sich da aus eurer Sicht oder aus deiner Sicht tun?
Ich glaube, dass sich langfristig schon sehr, sehr viel tun wird mit KI. Und man merkt auch, dass jetzt die Ideengenerierung auch jetzt von unserer Kundschaft, die Maschinerie läuft da an. Es sind gute Ansätze da, wo man aber merkt, wenn man selber Modelle trainieren möchte, dann wird's wirklich komplex. Ne? Also ich will jetzt da keine konkreten Beispiele nennen, weil es auch ein bisschen sensibel ist, aber immer dann, wenn man nicht irgendwie einfach nur eine API zu OpenAI oder zu einem anderen großen LLM irgendwo schalten möchte, wird's halt wirklich, da braucht man Know-how, da braucht man wirklich viele, viele saubere Daten und da geht man viele Iterationen durch, bis da mal saubere Werte rauskommen. Wir haben selbst jetzt Entwicklung, wo wir genau das feststellen, dass es halt nicht einfach, wir sammeln mal 3 Wochen Daten, lassen da ein LLM drunter laufen und dann funktioniert es, sondern das ist wirklich ein Stück weit auch harte Arbeit, wenn man selber was macht. Ne? Andererseits gibt es natürlich auch Anwendungsfälle, wo man externe Dinge, die hart erarbeitet wurden, dann natürlich auch anbinden kann und das wird aus meiner Sicht eine Kombination sein. So die bestehende Technologie dann in die Software zu integrieren. Da haben wir auch den Plan, das nach und nach zu machen. Eigene Dinge zu tun, gerade auch so, was so Wissensdatenbank angeht, eignet sich die Technologie extrem gut aus meiner Sicht. Da ist natürlich auch immer die Herausforderung einer sauberen Datenkollektion. Und ja, also alles in allem wird sich sehr viel tun. Es wird nämlich schon sein zwischen eigenen Dingen, die wir umsetzen. Viele Dinge werden wir aber selbst nicht schaffen. Das muss man auch so sehen. Und wenn sich da wirklich gute Anwendungsfälle für unsere Kunden ergeben, dann werden wir diese sicherlich auch anbinden an unsere Software. Aber ich glaube, der Hype, ich habe jetzt auch das Gefühl, dass der Hype schon ein bisschen abgeebbt ist, ein bisschen mehr Realismus da ist. Ich glaube, das, was man sich jetzt erhofft, wird man in 7, 8 Jahren sehen. Also jetzt habe ich mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Ich glaube jetzt nicht in 2, 3 Jahren. 10 Jahre ist vielleicht ein bisschen zu weit. Irgendwas dazwischen werden dann wirklich sinnvolle, erleichternde KI-Themen in den Softwaren auftauchen und auch in uns rein.
Das ist ja eine Beobachtung. Ich meine, mit Zeitraum, da hast du schon recht. Vielleicht hocken in 7 Jahren ja auch schon die humanoiden Roboter da und bedienen unsere Maus und Tastatur. Wer weiß, das ist schon genau, gell?
Ja, das weiß ja nicht so genau.
Nee, ich meine, also wir haben jetzt Sachen in, also würde es nur noch mal sagen, wir haben Sachen in der Beta-Phase, die wir selbst umgesetzt haben. Das heißt jetzt nicht, dass bei uns, der Eindruck soll jetzt nicht entstehen, erst in 5, 6, 7 Jahren da was zu sehen ist. Aber ich meine, es ist jetzt gerade so in den Köpfen, KI regelt alle Probleme.
Ja, ja.
Und das ist halt einfach, das wird jetzt punktuell, Stück für Stück wird es mit einfließen, wird dann einige bis viele Probleme.
Das was mir passiert ist, das ist passiert bei euch jetzt wahrscheinlich auch regelmäßig, ist ein relativ unbedarftes Herangehen, was logisch ist, was ja auch Sinn macht, ja, die Technologie kennenlernen, ausprobieren, nutzen, gucken, das ist wahrscheinlich das, was du mit dieser Ideengenerierungsphase nennst, aber dann hinzugehen und sagen, ich gieße das jetzt quasi als Prozesse in mein Unternehmen und erlaube meinen Mitarbeitern den Umgang mit diesen Sachen, da stoßen wir ganz schnell auf ganz, ganz viele verschiedene Hürden und eins dieser Hürden ist, ja, will mein Kunde, dass ich die Pläne von seinem Neubauprojekt bei ChatGPT oder bei Gemini hochlade und frage, wie viel muss ich hier machen? Mhm. Nachher ist es ein Rechenzentrum oder Bankentresor oder Privathaus oder. Und ich glaube, wir müssen auch ein Stück weit in die Richtung sensibilisieren. Es ist nicht nur personenbezogene Daten, da auch immer. Ja, hier ist ein Angebot, guck mal, ist es gut? So dachte ich, oder ja, aber da oben steht der Name drin. Und deswegen auch an die Zuhörer hier nochmal ganz dick unterstreichen. Bei ChatGPT, die wollen ja jetzt vermehrt, starten ja jetzt damit auch Werbung zu schalten. Und um Werbung zu schalten, braucht man natürlich die Daten, was interessiert dich? Und diese Daten werden nicht nur, auch aus der, wenn ich das Häkchen abhäkel und sage, ich will nicht, dass meine Daten da reingehen, werden natürlich dazu benutzt, dich zu ein Profile zu bauen. Und diese Profiles, die sind nicht nur in deinem eigenen kleinen Chat drin. Also großes Warnsignal an der Stelle, einfach zu sagen, hey, ich lade vielleicht nicht jetzt die 10 schlechten Google-Bewertungen hoch und fragt ChatGPT, wie ich antworten soll, weil eventuell dann ChatGPT sagt, ah, das ist aber nicht so der gute Handwerker, der hat ja schon 10 schlechte Google-Bewertungen. Also an der Stelle einfach ein bisschen sensibilisieren. Ich bin mega Fan von dieser Technologie, aber wie es immer ist, ich würde jetzt auch nicht meinem Sohn sagen, hier hast du einen Lamborghini ohne Führerschein, fahr mal, weil ich bin voll Fan vom Autofahren. Ja, insofern in dieser Analogie würde ich gerne bleiben. Ja. Michael, hast du noch etwas, was wir jetzt im Rahmen dieses Gesprächs aus deinen Augen sagen können? Da können wir noch einen Impuls für die Zuhörer mitgeben. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, da möchtest du noch mal ein bisschen reingehen?
Nee, wir haben jetzt vieles schon angeschnitten. Wir könnten uns jetzt noch über viele Themen unterhalten, glaube ich. Ich habe noch so ein paar Sachen auf meinem Zettel, wo man auch nochmal so ein bisschen von vorne bis hinten erklärt, warum ich auch glaube, dass am Ende die Unternehmensstruktur, also auch des Softwareanbieters, eine Relevanz hat für das, was dann beim Kunden ankommt tatsächlich. Aber das wird vielleicht jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Deshalb, wir haben das meiste. Das meiste jetzt, glaube ich, schon.
Das ist tatsächlich, lass uns da mal, wenn du Lust hast, können wir ja mal irgendwann nochmal eine Podcast-Folge machen, wo wir mal dieses Thema angehen, ich nenne es mal einfach Due Diligence, ja, auf Neudeutsch sozusagen. Wenn ich mich mit einem Partner zusammentue, dann sollte ich vielleicht auch mal dahinter schauen, wer steckt denn da dahinter, wer ist das, was macht der, was hat der für eine Philosophie, wie ist der organisiert? Finde ich super, weil ich hatte eine Podcast-Folge schon mit dem Heiko von Bergen, wo es darum ging, das macht jeder Handwerker bei seinem Lieferant.
Ja.
Ja, wenn der Lieferant von Bauelementen ganz schlechten Support hat, ja, oder Reklamationen immer über 3 Stufen geht, über den Vertriebsaußendienst und den Vertriebsinnendienst und dann noch eine Reklamationsabteilung und du denkst, ich bin jetzt hier beim Kunden. Ich muss jetzt dieses Ventil austauschen. Das Ventil ist kaputt, weil die mir ein defektes Ventil geschickt haben. Ich bestelle nie wieder bei diesem Hersteller.
Ja, genau.
Da macht man es sofort. Ist ganz schnell die Entscheidung getroffen.
Bei einer Entscheidung, wo du ja anfangs schon gesagt hast, das ist jetzt meistens nicht die Leidenschaft vom Handwerker, sondern das macht man, weil es halt einfach notwendig ist. Ne? Sowas möchte man ja dann auch auf den Horizont. Also unsere Kunden sind 20 Jahre und manche sind schon 35 Jahre unsere Kunden. Und da müsste man eigentlich aus meiner Sicht viel mehr drauf schauen, ist das jemanden, dem ich wirklich vertraue, ne? Ist das jemand, der sich um mich kümmert als Kunde etc. Und das passiert in unserer Branche relativ wenig. Aber das führt jetzt zu weit.
Das ist ein anderes Thema, das ist gut. Das ist gut.
So. Ja, das, es gibt noch einige Anmerkungen dazu, aber ja, das ist einfach auch sehr, sehr wichtig, gerade in so einer langfristigen Beziehung. Dann ist immer und prüfe, wer sich ewig bindet, heißt es ja, oder wie der Spruch auch immer heißt, ne, da sollte man dann auch schon schauen, auf wen lässt man sich ein, finde ich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema auf jeden Fall.
Ist so. Das unterstreichen wir nochmal zum Schluss. Michael, vielen Dank für deine Zeit, für die wertvollen Impulse und höchstwahrscheinlich bis zum nächsten Mal. Ich danke dir.
Alles klar, super, Achim. Danke, dass ich da sein darf. Durfte. Ciao.
Tschüss. So.